willkommen zum Podcast Entwicklungskünstler, der Podcast für Inspiration, persönliche Entwicklung und die volle Entfaltung deines Potenzials. Ich bin Melanie Ladu.
Und ich Eliav Danz.
Und wir freuen uns sehr, dass du heute wieder dabei bist. Denn heute haben wir Corinna Kehl zu Gast.
In dieser Podcast-Episode mit Corinna Kehl Teil 1 geht es um das Erreichen innerer Zufriedenheit im Moment, die Entkopplung von Gefühlen und Gedanken und den Vorteil darin, das Gefühl, ich bin nicht gut genug und wie man besser damit umgehen kann. Darum, wie Corinnas augenscheinlicher Mut im Leben oft aus innerer Unsicherheit resultierte. Und den Herzensweg Corinnas und wie ihr Umfeld sie dabei beeinflusst hat.
Hallo. Genau.
Hallo. Die Corinna habe ich damals kennengelernt, 2017, kurz nachdem sie ihr Schauspielstudium abgebrochen hat und so wie ich das mitbekommen habe, auch von jetzt auf gleich quasi aus dem Schauspielstudium angefangen hat, bei Robert Gladitz zu arbeiten. Da hat sie, also den kennen wahrscheinlich auch viele von euch, und ja, da hat sie viele Aufgaben übernommen, war unter anderem stark im Management der Austin People Konferenz tätig und hat das auch an vielen Stellen die Veranstaltung moderiert. Genau, dann hatten wir eine gewisse Zeit weniger Kontakt und ein wenig später habe ich mitbekommen, dass wieder einen abrupten Wegwechsel gemacht hat und angefangen hat, sich voll darauf konzentrieren, ihr eigenes Ding zu machen, beziehungsweise ihre eigene Message auf ihren eigenen Plattformen nach außen zu tragen. Genau, sie ist zum Beispiel sehr aktiv auf Instagram, lässt Menschen an ihren Leben, Erkenntnissen und Erfahrungen teilhaben und inspiriert ihre Community dabei, immer wieder mehr zu sich selbst zu kommen, sich selbst so anzunehmen, wie sie ist, und ihrer eigenen Intuition dogmenfrei zu vertrauen. Ansonsten hat sie noch einen Podcast, wo sie auch ihre Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem Alltag aufarbeitet und mit ihren Menschen teilt. Sie bietet Coachings an und seit ein paar Monaten auch Workshops. Und den Workshop Express Selbstbewusstsein durch Schauspieltechniken habe ich schon selbst besucht und war auch sehr begeistert davon. Und ja, zu dem allen ist sie noch ein sehr fröhlicher, geerdeter und aufgeschlossener Mensch allem Neuen gegenüber. Genau. Corinna, damit herzlich willkommen nochmal an dieser Stelle. Habe ich noch irgendwas Wesentliches vergessen, irgendwas falsch dargestellt oder
Danke für die schöne Introduction. Total, ich komme gar nicht aus dem Grinsen raus. Total schön, mal sowas zu hören. Soweit hast du es gut zusammengefasst. Ich finde es ganz spannend, wie ja, sich mal von jemand anderem vorstellen zu lassen. Danke, dass ich hier sein darf.
Ja, gerne. Danke, dass du da bist.
Corinna, wie beschreibst du denn jemand, der dich gar nicht kennt, deine aktuelle Tätigkeit?
Oh, das ist auf jeden Fall genau das Gegenteil von meiner Lieblingsfrage. Beziehungsweise ich spreche sehr gern darüber, wenn jemand die Frage ernst meint und wirklich hören will, was ich mache und nicht nur mir geht's gut und dir Antwort erwartet.
Nee, so war es nicht gedacht.
Nein, bei euch habe ich das auf jeden Fall auch nicht erwartet. Im Endeffekt helfe ich Frauen dabei, zu mehr Frieden im Moment zu finden, indem ich meine Erfahrungen teile mit meiner eigenen Spiritualität und meinen spirituellen Ansichten, weil ich für mich, vor allem aber auch im Schauspiel, feststellen durfte, dass Gedanken und Gefühle voneinander zu trennen sind. Und dass, also so viele Leute rennen halt vor ihren Gefühlen davon und halten sie von sich fern, vermeintlich, weil eigentlich tragen sie sie wie so einen schweren Rucksack auf ihren Schultern die ganze Zeit mit sich rum, anstatt diesen Rucksack einmal zu öffnen, zu erleben, was da drin ist und ihn dann loszulassen und viel leichter durchs Leben zu gehen. Und ja, diese Trennung von Gedanken und Gefühlen ist, glaube ich, so wichtig, weil Gedanken eher das sind, vor dem wir wirklich Angst haben, weil sie ja das sind, was unsere Realität erschafft. Und ich glaube auch nicht, dass es positive oder negative Gefühle gibt. Und darüber habe ich wirklich schon sehr, sehr viel nachgedacht und mit den verschiedensten Menschen gesprochen. Weil ich habe für mich mal überlegt, okay, wenn ich jetzt so total verliebt bin, wie fühlt sich das an? Im Endeffekt denke ich ja erstmal, ist ein super Gefühl. Und abends, wenn ich dann den ganzen Tag verliebt war, falle ich ins Bett und bin total kaputt. Mein ganzer Körper ist im Eimer. Ich habe wahrscheinlich kaum gegessen, kaum geschlafen. Es ist super anstrengend. Und wenn ich jetzt einen Heulkrampf hatte und traurig war wie sonst was, war es auch super anstrengend und ich falle abends ins Bett. Der einzige Zustand, der mich vielleicht energetisiert lässt, ist so ein Zustand von Frieden. Und viele Menschen würden das als glücklich sein bezeichnen. Aber es ist eben nicht, das ist für mich auch keine Emotion, sondern vielmehr ein Zustand, den wir auch, egal welche Emotion bei uns gerade präsent ist, in meinen Augen beständig da haben können. Und das ist auf jeden Fall ein Prozess. Jedenfalls das Einzige, was uns vielleicht kategorisieren lässt zwischen positiven und negativen Gefühlen, ist tatsächlich der Gedanke, der dahinter steht. Also wenn ich verknallt und verliebt bin und, keine Ahnung, in einer rosa Phase, dann habe ich wahrscheinlich Gedanken wie, ich bin schön, Leute begehren mich, ich werde gewollt, mir wird zugehört, ich bekomme so viel Aufmerksamkeit. Und unser Ego denkt sich, yay, damit will ich mich identifizieren. Und wenn ich traurig bin und mich zum Beispiel mein Freund betrogen hat, also ich habe jetzt keinen, aber so ganz
als Beispiel,
dann habe ich wahrscheinlich Gedanken wie, ich bin nicht gut genug. Ich habe es wieder nicht geschafft. Ich bin nicht schön genug. Andere Menschen sind viel schöner als ich. Ich habe versagt. Und das ist unserem Ego gar nicht so lieb als Identifikation. Und ich bin wirklich der Meinung, dass es sobald wir lernen können, und das können wir, das habe ich selbst gemacht, Gedanken und Gefühle voneinander zu entkoppeln und wirklich zu realisieren, dass es nicht das Gleiche ist, dann können wir auch es schaffen, jedes Gefühl, jede Emotion wirklich zu erleben und direkt wieder loszulassen. Und zwar indem wir die Geschichte, die wir uns selbst erzählen, wenn wir das Gefühl erleben, nicht glauben, nicht ganz so ernst nehmen, nicht denken, dass es jetzt unsere Zukunft und unser Selbst beschreibt. Und das ist jetzt vielleicht ein bisschen länger gefasst gewesen. Aber das ist so eine ganz, ganz tiefe Erkenntnis, die mein Leben von Grund auf verändert hat und meine Sicht auf mich selbst und jede Situation, die meinem Leben begegnet, jeden Menschen, der mir begegnet. Und das ist etwas, was ich weitergeben möchte mit meiner Arbeit, mit Instagram, wo ich wirklich ja, jeden Tag meine ganz, ganz persönlichen Erfahrungen teile. Beim Podcast noch persönlicher, weil ich wirklich ganz im Detail über meinen Alltag erzähle und reflektiere, wie bestimmte Erfahrungen mich beeinflussen, wie ich mich dabei gefühlt habe, und zwar total real. Also mir geht es nicht darum, dort irgendwas darzustellen, weil ich habe aufgehört, irgendwas darstellen zu wollen. Und ja, es gibt Momente, in denen stelle ich noch was dar, und genau das ist auch wieder das Ding. Ich bin alles, ich bin auch nicht perfekt, und ich bin auch schwarz und ich bin weiß und ich bin grau und ich bin bunt und ich bin alles, und das ist okay. Und es geht nicht darum, dass ich jetzt an einem bestimmten Punkt bin oder dass irgendwer an irgendeinem Punkt ist, sondern dass wir endlich aufhören, immer irgendwo sein zu wollen und mal im Moment ankommen und merken so, hey, es ist schon alles da.
Mhm. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, gibt es eine konkrete Vision, die dahinter steckt? Also durch diese Arbeit kannst du ja, oder vielleicht möchtest du es ja auch, die Welt ein bisschen verändern. Welche Vision steckt da dahinter?
Sehr spannende Frage. Ich wurde tatsächlich vor einer Woche gefragt, aber ist es denn nicht dein Ziel, Menschen zu helfen? Und dann habe ich da kurz drüber nachgedacht und es mal so sacken lassen, und mir ist wirklich bewusst geworden, nee, wer bin ich, irgendwem helfen zu können? Das einzige Ziel, was ich in jedem Moment habe, ist, mich selbst zu sehen als das, was ich gerade bin, mich selbst auszudrücken mit allem, was gerade da ist in diesem Moment, und ja, mich selbst zu erfahren. Und dadurch, dass ich das tue, eröffne ich gleichzeitig den Raum für andere Menschen, das auch zu tun.
Okay. Das hört sich doch echt schön an. Also ich finde, damit kannst du schon jemand helfen. Aber ich verstehe auch deine, ich fand das sehr, wenn ich das Wort benutzen darf, demütig. Auch mal zu sagen, ich bin nicht dafür da, mich als Helfer darzustellen, sondern wenn sich jemand davon was abgucken kann, hilfreich erscheint, dann ist es ja auch gut.
Ja, ne? Total. Also ich will jetzt auch nicht mich bewusst abgrenzen davon, dass Menschen sagen, ich will Menschen helfen. Was ich einfach nur an dem Helfen so nicht so gerne mag, ist, dass es suggeriert, dass ein anderer Mensch woanders sein müsste, als er gerade ist.
Mhm.
Und ich möchte eher eben genau das bewirken, dass ein Mensch einfach nur erkennt, was er gerade ist und das auslebt. Und der nächste Schritt kommt dann im nächsten Moment, aber wir müssen nicht immer irgendwo anders sein, als wir gerade sind.
Ja, war das bei dir immer schon so? Hattest du als Kind auch schon diese Erkenntnisse, diese Einstellung? Oder hat das, wo du jetzt gerade bist, überhaupt gar nichts mit deiner Kindheit zu tun?
Ja, ich bin so geschlüpft. nee, also zum Teil ja und zum Teil nein. Ich habe schon immer irgendwie andere Gedanken gehabt als die meisten, hatte ich das Gefühl. Jedenfalls habe ich mich mein Leben lang einsam gefühlt, auch mit meinen Ansichten aufs Leben und mit dem, womit ich mich beschäftige. Aber natürlich hat das auch damit zu tun, dass ich das nicht gezeigt habe früher und damit auch keinen anderen Menschen getroffen habe, die das mir auch zeigen. Also ich glaube, es ist so ein zweischneidiges Schwert. Ich würde auf jeden Fall, ich habe das Gefühl, dass ich schon sehr früh an meiner Wahrheit vom Herzen her dran war, aber dass ich das immer wieder vergessen habe, auch durch die ganzen Einflüsse im Außen natürlich, durch Schule etc. Und habe da auf jeden Fall auch sehr viele Emotionen erlebt in der Schulzeit. Es war auf jeden Fall keine einfache Zeit für mich. Und bin aber eher, also ich war sehr viel auch von meinem Ego gelenkt in meiner Vergangenheit. Also ich war kein Kind, das wie Buddha auf einem Stein saß und meditiert hat, so wie steht fest. Ja.
War denn in deinem familiären Umfeld Menschen, die dich dabei unterstützt hätten? Oder wie können wir uns deine Kindheit vorstellen?
Ja, auf jeden Fall. Also meine Mama, die ist schon immer sehr spirituell gewesen, ohne dass sie sich so bezeichnet hätte. Also sie hatte einfach diese Ansichten aufs Leben und hat sie mir natürlich mitgegeben. Also meine Mama hat mich schon immer sehr in dem unterstützt, mich auszuleben. Natürlich trotzdem in ihrem Rahmen ihrer eigenen Muster, weil sie hat natürlich auch einige Sachen gehabt, also eine Ängste gehabt, die sie auf mich übertragen hat und so weiter, aber ist schon immer auch ein Mensch gewesen, der sehr an sich arbeitet, was total schön ist und wofür ich total dankbar bin. Also ich glaube, es ist kein Zufall, dass ich diese Mama habe. Und also meine Eltern haben sich getrennt, als ich 2,5 war, und das ist, glaube ich, auch auf jeden Fall ein großer Punkt in meinem Leben gewesen, der mich noch heute beeinflusst. Weil ich bin dann mit meiner Mama direkt weggezogen. Mein Papa wohnt seitdem immer noch im Raum Berlin. Und wir sind nach Münster gezogen und haben erst mal ein paar Monate auf so einem Ponyhof gewohnt. und dann bin ich da zur Schule gegangen, 1,5 Jahre. Und dann sind wir nochmal umgezogen nach Würzburg. Dann bin ich da nochmal ein halbes Jahr in die Grundschule gegangen. Und dann nach Essen, also im Endeffekt war ich auf 4 verschiedenen Schulen und das hat mich auf jeden Fall auch beeinflusst, weil ich immer die Neue war und definitiv auch mit Mobbing und sowas zu tun hatte. Ich wollte halt immer, da ich immer die Neue war, unbedingt dazugehören. Und zwar immer zu diesen beliebten Leuten, ne? Ich meine, das kennen fast alle
die
irgendwie.
Die Coolen halt.
Die Coolen halt, ja. Und habe damit sozusagen die Leute ignoriert, die tatsächlich meine Freunde sein wollten, weil ich sie nicht gesehen habe. Mhm. Weil ich wahrscheinlich auch dachte, ich verdiene es nicht, dass Menschen mich mögen. Also ich glaube wirklich, so mein kleines dreijähriges Ich dachte so, ich war nicht gut genug und Papa ist deswegen gegangen. Das ist so meine Interpretation des Ganzen, weil sich dieses Ich bin nicht gut genug auch durch mein Leben gezogen hat. Bis heute noch präsent ist auf jeden Fall. Zu einem gewissen Anteil, mittlerweile sehr bewusst präsent ist. Und ja, ich habe halt in der Schulzeit immer versucht, mich zu verbiegen und in Formen zu pressen, damit ich bloß dazugehören kann, und wurde dadurch natürlich auch ausgenutzt, weil die Leute spüren das ja. Und das ist ja sozusagen das perfekte Opfer für ja, für Dominanz und die eigene Unsicherheit.
Das ist jetzt spannend an der Stelle. Du hast ja vorhin gesagt, dass du Schauspielstudium studiert hast. Mhm. Würdest du sagen, das hat mit deiner schulischen Geschichte und deiner familiären Geschichte zu tun? Also die Berufswahl, als hattest du die schon als Kind oder Teenager?
Nee, ich hatte tatsächlich immer, also ich habe ständig meine Meinung geändert, weil ich auch so viele Interessen habe. Das ist auch heute noch so, dass ich wahrscheinlich jeden Monat was anderes werden wollte. Mhm. Und ich dachte auch eine Zeit lang dann im Abi, ich war ziemlich gut in der Schule und hatte mich dann darüber auch, glaube ich, so ein bisschen definiert und dachte, dass ich dann auch sowas Cooles machen möchte. Also meine Schwester, also meine Stiefschwester, die ist Eventmanagerin. Und ich habe natürlich keine Ahnung gehabt, was der Beruf wirklich bedeutet, aber ich mochte es immer, Sachen zu organisieren und habe mir immer vorgestellt, dass sie in so schicken Kostümchen rumrennt und Sachen organisiert. Und dieses Bild fand ich eine ganze Zeit ganz cool und habe mich da auch wirklich informiert nach Hochschulen und so weiter. Ich dachte auch immer, ich würde studieren. Und dann habe ich aber tatsächlich im Abschlussjahr an einem Projektkurs teilgenommen. Der war tatsächlich, der hat einen kompletten Grundkurs ersetzt und somit musste ich auch keine Facharbeit schreiben, sondern der Projektkurs war dann die Facharbeit und da mussten wir dann so einen Projektbericht abgeben. Und das war ein bilingualer Kurs, alles war auf Englisch, also auch die Kommunikation während des Kurses war auf Englisch und wir haben ein Theaterstück genommen, Pride and Prejudice, also Stolz und Vorurteil, von Jane Austen. Und haben das komplett alleine inszeniert, geschnitten, umgeschrieben. Also unser Projektkurs hat das komplett alleine auf die Bühne gestellt. Und ich habe halt so einen Spaß daran gehabt, dass ich mich auf die Hauptrolle beworben. Also wir haben ein richtiges Casting gehabt und ich habe mich dann auf die Hauptrolle vorbereitet. Ist ganz interessant, weil ich hatte schon immer so ein bisschen auch andere Ansichten darauf. Ich dachte schon recht früh, ich glaube auch durch meine Mutter beeinflusst auf jeden Fall, dass halt viel mehr möglich ist, als viele Menschen sich zutrauen. Mhm. Und habe auch, ich habe mit 17 tatsächlich mit Persönlichkeitsentwicklung das erste Mal aktiv begonnen. Meine Mama und mein Stiefpapa haben schon seitdem ich 15, 16 war, Seminare besucht und so und haben das natürlich an mich weitergegeben, ohne dass ich das unbedingt bewusst gemerkt habe. Das hat mich auch eine Zeit lang echt genervt, muss ich sagen. Wenn die dann immer zu Hause saßen und gesagt haben, was ist die positive Absicht? Und keine Ahnung, übernimm Eigenverantwortung. Ich dachte mir immer so, tu mich auch, lass mich Teenager sein. Aber trotzdem habe ich das natürlich mitbekommen, ohne dass ich es unbedingt wollte. Was aber super war, weil ich auch damals schon wusste, so wenn ich jetzt ein Ziel habe, dann sollte ich nicht mir 5 andere Möglichkeiten noch offen halten, weil ich dann ja, dem Universum auch in gewisser Weise suggeriere, dass ich das eh nicht schaffen kann. Und die meinen halt, ja, bereite dich auf mehrere Rollen vor und dann machen wir das Casting. Und ich habe mich nur auf die Hauptrolle vorbereitet. Und halt andere haben sich natürlich auch auf die Hauptrolle vorbereitet. Und ich habe halt dann einfach, dann haben mich auch andere gefragt, ja, was machst du, wenn du das nicht bekommst? Und ich sage so, das ist für mich keine Option. Und dann ist es halt so, aber nein, ich möchte die haben. Und dann habe ich, war ich dann da auch in der Endauswahl. Und wir waren dann noch 2 Leute, die sozusagen zwischen denen die Entscheidung stand. Und dann hat uns die Leiterin, unsere Lehrerin, hat uns dann ein Lied gegeben, was wir noch nicht kannten, was wir innerhalb von 5 Minuten irgendwie eintrainieren sollten. Und da habe ich dann halt zum Glück gerockt. Und habe dann die Hauptrolle bekommen, was großartig für mich war, wirklich großartig. Also ich weiß gar nicht, das war eine unfassbar intensive und tolle Zeit. Ich habe die Proben einfach nonstop auf der Bühne gestanden, weil ich wirklich in jeder einzelnen Szene war. Heißt so, die ganze Dekoration im Hintergrund, damit hatte ich dann gar nichts mehr zu tun, weil ich nur auf der Bühne stand und irgendwie in einem ganzen Stück 17 Lieder gesungen habe oder so. Und es war, ich habe mich so ausdrücken können. Ich habe ja auch seitdem ich, keine Ahnung, 13 war oder so, im Schulchor gesungen und dann auch immer versucht, Solo zu singen. Und seitdem ich dann, ja, 13 war, durfte ich auch jedes Jahr, wir haben immer so ein Konzert in der Schule gehabt, Solo singen. Ich hatte aber immer das Gefühl, weil ich jetzt nicht unbedingt die mega beliebteste in der Schule war, dass, dass ich eigentlich gar nicht wirklich singen kann, weil ich immer so Genervtheit eher von Leuten als Feedback bekommen habe. Und dieses Musical war wirklich das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, das, was ich gerade mache, kann ich auch wirklich. Also nicht, dass ich nichts, dass ich dachte, ich kann nichts. Ich hatte schon immer viele Sachen, die ich ganz gut konnte, aber das Singen war immer so voll, also so sehr, sehr an meinem Herzen dran. Und es wurde halt von vielen in der Schule nicht unbedingt als positiv empfunden oder kam nicht positiv zurück. Und dadurch dachte ich immer, ich müsste das verstecken. Und es war so das erste Mal, dass ich das wirklich nach außen geben konnte. Und dieser Projektkurs hat dann dafür gesorgt, dass ich gedacht habe, okay, nachdem das Abi dann rum war, was macht mir am meisten Spaß? Und ich wollte unbedingt ins Ausland, nach Amerika, und dachte erst Au-pair oder sowas Typisches. Und dann meinten meine Eltern aber, hey, was macht dir wirklich Spaß? Vielleicht können wir das nutzen, damit du so ein bisschen Orientierung findest, wo dein Weg danach hingehen soll. Und dann habe ich gesagt, Schauspiel, Gesang, Tanz. Und dann hat meine Mutter tatsächlich gegoogelt, wie kann ich Englisch lernen mit Schauspiel kombinieren? Und es kam wirklich eine Schule, Rennet heißt die, die so Programme anbietet in New York und noch irgendeine andere Stadt, L.A. oder so. Und da gibt es dann immer Sprachkurs kombiniert mit Schauspiel, Kochen, Tennis, jeder Sportart, Tanzen, Singen. Also es gab wirklich Ranch-Arbeit. Du konntest irgendwie gefühlt alles mit einer Sprachschule kombinieren. Mhm. Und ich habe mir dann mein eigenes Programm zusammengestellt, wo ich also 3 Monate dort war und 2 Monaten war ich in der Sprachschule plus im einen Monat Gesangsunterricht, im anderen Monat Tanz 5-mal die Woche und einen Monat, also der 3. Monat, komplett von morgens bis abends war ich dann auf der New York Film Academy und habe da so einen Intensivworkshop gemacht. Und nach diesem Monat wusste ich dann halt, okay, das ist es, wo ich hingehen will, unbedingt. Ja, und so kam diese Berufswahl und dann hat es auch das Ganze noch 2 Jahre oder so gedauert. Ich war dann auch noch mal in Frankreich als Au-pair und habe mich auf 1000 staatlichen Schulen beworben, weil Schauspiel ist ja jetzt auch nicht unbedingt sowas, wo du sagst, ja, cool, sicherer Job. Ne, das kriegst du ja auch immer als Feedback. Und ich habe mir dann eine Zeit lang eingeredet, ich müsste unbedingt auf eine staatliche Schauspiel-Theaterschule kommen. Das ist ja kein typisches Studium, wie man sitzt in der Uni oder so. Es sind ja sowohl privat als auch staatlich wirklich komplett praxisorientierte Studiengänge sozusagen. Das, was ich dann im Endeffekt gewählt habe, ist auch eine private Ausbildung gewesen, eine Schauspielakademie. Wir haben einmal die Woche vielleicht einen Stift in der Hand gehabt. Also ne, es ist wirklich kein Studium in dem Sinne. Mhm. Ja. Und habe mich dann zum Glück für die private entschieden, weil ich glaube, sonst wäre mein Weg ganz anders gewesen. Und ich habe mich nie wohlgefühlt in diesem wirklich ein typischen Theater-Setting. Dachte halt aber eine Zeit lang, dass ich da unbedingt rein muss, um erfolgreich zu werden oder so. Aber habe mich dann zum Glück von meiner Intuition leiten lassen.
Das klingt wahnsinnig spannend, dein ganzes Leben so aufrecht zu hören. Du hast vorhin kurz erwähnt, deine Mutter und dein Stiefvater haben sich schon früh in deiner Teenagerzeit mit Persönlichkeitsentwicklung beschäftigt. Was war dann der Weg, den du freiwillig gegangen bist? Also nicht das, was du gehört hast, weil du musstest so passiv, sondern nach was hast du aktiv gesucht im Bereich Persönlichkeitsentwicklung?
Also ich glaube, angefangen habe ich damit eigentlich schon unterbewusst, bevor ich überhaupt wusste, was es ist. Ich habe schon mit 14, ich habe schon mit 13 oder 14 habe ich so Texte, die habe ich letztens noch gefunden, wo dann so steht, was ist der Sinn des Lebens? Und dann habe ich so 2-3 Seiten vollgeschrieben. Und es ist gar nicht mal so unterschiedlich von dem, was ich heute denke. Es waren nur einfach irgendwie ein bisschen einfachere, kindlichere Worte. Also ich habe schon immer mich mit diesen großen Fragen irgendwie beschäftigt, weil ich mich immer gefragt habe, warum sich andere damit nicht beschäftigen. Also das war für mich so wichtig und so klar und es hat für mich so gar keinen Sinn ergeben, nicht darüber nachzudenken. Ich habe mich schon immer gefragt, warum hat das alles einen Sinn und habe auch immer schon irgendwie geglaubt, dass alles, was wir erfahren, einen Sinn hat, auch wenn wir nicht wissen, was es ist im ersten Moment. Und habe dann eben mit 17, also meine Eltern waren damals im Network Marketing tätig tatsächlich, auch Vollzeit. Die haben sich da wirklich reingeworfen und haben gesagt, wir geben dem Ganzen jetzt eine Chance. Und das war halt auch so, dass die haben da wirklich sehr dran geglaubt, dass das funktioniert und haben deswegen natürlich auch gewollt, dass ich diese Chance auch nutze, um für mich relativ früh passives Einkommen zu generieren und eine gewisse Sicherheit zu haben, um dann auch mir jeglichen Ausdruck, ne, meiner Seele sozusagen zu ermöglichen. Und habe dann irgendwann, als sie mich überredet hatten, so ein Seminar mitbesucht, wo dann, oder einfach eine Geschäftspräsentation. Und habe dann dort, war ich dann so begeistert, dass ich auch mit eingestiegen bin und habe das dann ein halbes Jahr gemacht. Es war halt das halbe Jahr vor meinem Abi. Und im Abi habe ich dann entschieden, okay, das wird mir jetzt gerade zu viel, ich pausiere das und steige danach wieder ein. Und nach dem Abi habe ich dann gemerkt, so, ich möchte aber Schauspiel machen, das ist jetzt gerade gar nicht mein Fokus und so weiter. Und meine Eltern haben dann auch irgendwann für sich gemerkt, dass Network Marketing für sie nicht das gegeben hat, was es verspricht. Mhm. Und es sind dann, haben so ein bisschen die Schiene gewechselt. Und bei mir war es dann so, dass ich mich halt auf das konzentriert habe, was ich eigentlich machen wollte. Aber durch die Persönlichkeits-, durch die, das Network Marketing, das sehr eng mit Persönlichkeitsentwicklung verknüpft ist, bin ich total dankbar dafür, weil es mir diese Tür geöffnet hat, dass ich dann auch, Marc Galal war so der erste, dessen Seminare ich besucht habe, auch wirklich hochpreisige Seminare. Nicht nur diese anfangs zwei Tage Einführungsseminare. Und sie waren ja dann unabhängig von dem Network Marketing, habe ich die auch weiter besucht. Verkaufsseminare habe ich dann sozusagen mit 17 das erste Mal besucht. Habe dann mit, also 2014 meinen NLP Practitioner gemacht, also auch eine Art von Hypnose-Coach-Ausbildung, die ich damals allerdings eher für mich selbst gemacht habe, um meinen eigenen Keller aufzuräumen sozusagen.
Macht Sinn.
Ja, macht Sinn, total. Wobei ich halt schon vor dem Schauspiel eigentlich tief in mir diesen Zugang zu Menschen hatte. Nur war ich damals noch so viel von meinen eigenen Unsicherheiten geblendet, dass ich ja immer dachte, Menschen mögen mich gar nicht, also wer sollte mir zuhören? Aber ich habe schon diese Weisheit, oder was heißt Weisheit, aber diesen Zugang zur Weisheit, das ist ja nicht meine Weisheit, das ist ja unendliche Weisheit, aber diesen Zugang gespürt, dass ich den habe und dass ich auch viel in Menschen lesen kann, auch dadurch, dass ich so viel umgezogen bin, glaube ich. Ich habe ja so viele Menschen kennengelernt in verschiedensten Lebenslagen und Städten, habe auch so viel mit älteren Menschen schon immer zu tun gehabt, dass ich einfach so viel erkannt habe in anderen Leuten, aber trotzdem zu viel Unsicherheit hatte, um dann dem Ganzen nachzugehen oder dem zu sagen, den Menschen das auch bewusst zu machen oder so.
Wow, super spannend. Du hast auf jeden Fall schon super früh angefangen, dich mit relativ komplexen Themen und Fragestellungen auseinanderzusetzen. Und was auch total spannend ist, finde ich, es klingt jetzt zumindest so raus, jemand, der eigentlich ziemlich gerne aus vielleicht auch dieser Stück weit bewussten Entwicklung sehr früh all-in gegangen ist an gewissen Stellen. Also sei es jetzt zum Beispiel, dass du dieses Theaterstück, bei diesem Theaterstück unbedingt die Hauptrolle haben wolltest oder auch später bei anderen Sachen. Und was glaubst du, ist so das Tool, was dir so ein bisschen hilft? Oder wieso glaubst du, kannst du so gut an so vielen Stellen all-in gehen? Und dass es vielleicht anderen Menschen an anderen Stellen so ein bisschen schwerer fällt, irgendwie so eine Entscheidung zu treffen und sich dann alle Optionen irgendwie trotzdem offen zu halten, wie zum Beispiel bei dem Theaterstück, wo dann eigentlich eben gesagt wurde, lernen die ersten 5 Rollen oder wie auch immer, lernen alle wichtigen Rollen und damit du dann irgendwie eine gute kriegst und du hast gesagt, nee, ich nehme nur die Hauptrolle, weil alles andere ist für mich keine Option. Also was glaubst du, hat so ein bisschen zu diesem Standpunkt geführt, dass du da ja mehr so der All-In und Straight und nicht so, ich guck mal, such mal ein bisschen rum und guck, was so klappen könnte, Mensch bist.
Ja, Wahnsinnsfrage.
Finde ich auch.
Es ist ganz spannend, weil ich würde so, es hat mir sicherlich viele Türen geöffnet damals. Gleichzeitig hat es mir aber auch wieder viele Türen geschlossen, mein Verhalten. Vor allem auf menschlicher Ebene, weil ich glaube, früher kam dieses Verhalten, dieses All-In-Verhalten eher aus Unsicherheit. Und heutzutage ist teilweise das Ergebnis das gleiche, aber meine Intention und mein Gefühl dabei ein ganz anderes, weil ich habe schon immer gedacht, ich muss was heißt schon immer, es ist jetzt ganz anders, aber ich habe bis zu meinem ersten Schauspieljahr hin gedacht, unterbewusst, ich müsste Menschen, die ich neu treffe, zunächst mal alles präsentieren, was ich im Leben schon ganz Tolles erreicht und gemacht habe, damit die auch bloß erkennen, dass ich was Besonderes bin. Weil ich alleine, ich als Mensch, der einfach da ist, präsent ist, mit jemandem spricht, empathisch ist, liebevoll ist, ist ja nicht genug. Mhm. Heißt, da ich meinen eigenen Wert nicht sehen konnte, meinen wirklichen Wert von mir, als nicht nur von dem alles, was so glänzt, weißt du, ich habe immer so versucht, alles zu polieren, damit alles von außen scheint, anstatt zu sehen, dass ich schon strahle.
Mhm. Jetzt hast du jetzt ein schönes Bild gepackt.
Ja, ich mag Bilder. Und das war halt das Interessante. Ich habe immer versucht, früher mit allem, was ich mache, zu glänzen. Aber habe eigentlich in mir das Strahlen nicht gesehen. Und dadurch habe ich mich immer gepusht in Situationen, in denen ich teilweise gar nicht sein wollte. Heißt, mein Stiefpapa hat mir auch immer damals beigebracht, was ja an sich auch nichts Schlechtes ist. Es kommt für mich, ist nie irgendwas per se schlecht oder gut, sondern vielmehr die Intention, das Gefühl dabei ist das, was entscheidet. Also er hat mir immer gesagt, wenn du irgendwie in ein Seminar gehst oder wenn du irgendwie zu irgendeiner Art von Vorstellung gehst oder so. Ich meine, wir hatten zum Beispiel in der Schule dann in Aula-Versammlungen, wo es dann darum ging, dass ein Rhetorikkurs vorgestellt wurde oder so. Ich habe übrigens auch meinen Rhetorikkurs gemacht. Das hat mich, glaube ich, auch in diese Richtung gebracht, so ein bisschen. Dass ich mich immer in die erste Reihe setzen soll. Und wenn irgendwas vorne passiert und jemand Freiwilliges jemand Freiwilliges nach vorne soll, dass ich mich immer melde. Und genau dieses Verhalten habe ich jahrelang durchgezogen, ohne mich wirklich zu fragen, ob ich das gerade möchte und ob das gerade der richtige Zeitpunkt für mich ist, aufzustehen, irgendwas zu machen. Und dadurch dachten andere immer, boah, die ist ja so selbstbewusst. Aber ich habe eigentlich aus Unsicherheit, aus dem Gedanken, dass ich nie einfach nur sein darf, wie ich gerade bin und mich fühle, habe ich mich immer in Situationen gepusht und habe dann immer die Hand als Erste gehoben und bin immer zuerst aufgestanden. Und für viele war das am Anfang richtig abschreckend auch. Deswegen viele Leute, also im ersten Tag der Schauspielschule war ich noch ganz genauso. Ich war ja auf der New York Film Academy und hatte schon alle Bücher gelesen, die wir im ersten Jahr lesen sollen. Und dann hat unser Schauspiellehrer gesagt, so, ja, das Buch. Und dann war meine Hand oben und yay, ich bin die, die es schon gelesen hat. Und wow, ich war hier und da und all das hat natürlich voll viele Leute abgeschreckt, die nicht das alles schon gemacht haben und die dann vielleicht auch gar nicht erkannt haben, dass ich das Ganze aus Unsicherheit mache und gar nicht, weil ich so arrogant bin oder so. Arroganz ist ja für mich eh kein Ding, das ist für mich komplette Unsicherheit. Das ist nur Kompensation in meinen Augen, also ja.
Und sehr leistungsorientiert im Prinzip, ja.
Und das kam halt auch, glaube ich, davon, dass ich habe jahrelang meinen Papa nur angerufen, wenn ich irgendwas Tolles geschafft hatte. Ich dachte immer, ich muss ihm alles, und ich sage gar nicht, dass es unbedingt von ihm kam. Ich glaube schon, dass er einen Anteil daran hat, weil er, glaube ich, bei sich diesen Anspruch hat. Aber er war jetzt nie jemand, der also wirklich offensichtlich unter Druck gesetzt hat oder so, sondern er hat höchstens sich selbst unter Druck gesetzt und ich habe es gespürt und dadurch habe ich mich selbst auch unter Druck gesetzt. Und habe immer versucht, so viel wie möglich zu leisten, ja, weil ich dachte, alles andere wäre nicht gut genug und ich muss ja jetzt beweisen, dass ich gut genug bin, um hier in dieser Welt meine Berechtigung zu haben. Und dieses Verhalten hat natürlich trotzdem auch einige Sachen für mich geöffnet. Auf der anderen Seite ist es ja auch für mich kein intuitives Verhalten gewesen. Heißt, ich bin damit auch oft gegen die Wand gerannt, vor allem aber auch bei Menschen und habe auch oft Sachen gemacht, oder war dann abgeschnitten von meiner Intuition, weil es so kopfgesteuert war, so verstandsgesteuert, dass ich dann nicht wirklich zufrieden war im Nachhinein oder so. Und gar nicht mein wirkliches Potenzial gelebt habe. Und irgendwann in der Schauspielschule sind wirklich einige Situationen so eskaliert. Das war total eine Wahnsinnserfahrung, weil all die Sachen, die sich in der Schulzeit aufgestaut hatten im Umgang mit anderen Menschen, ist halt in der Schauspielschule eskaliert, weil wir uns dort so nahe standen, dass es gar nicht möglich war, zusammenzuarbeiten, wenn nicht irgendwann angesprochen wird, was gerade los ist. Und in der Schulzeit konnte man das noch gut wegdrücken und zu Hause weinen. Und im Schauspielstudium, ich erinnere mich noch an eine Situation, wo ich wirklich nach 3-4 Monaten, ich bin halt in diese Schule gekommen, war erstens total performanceorientiert und zweitens hatte ich damals noch riesige Angst, was zu verpassen und habe versucht, mit jedem befreundet zu sein und stand im Endeffekt alleine da, weil sich schnell Grüppchen gebildet haben und Leute wirklich echte Freundschaften entwickelt haben. Und da ich immer überall sein wollte, war ich im Endeffekt nirgendwo wirklich. Und dieses Verhalten hat halt dazu geführt, dass ich nach 3-4 Monaten mich komplett alleine gefühlt habe in dieser Klassengruppenkonstellation, total unsicher war und in einer Situation dann einfach heulend rausgerannt bin, das weiß ich noch. Und eine, mit der ich wirklich gar nichts zu tun hatte und die mich eher ja so eingeschüchtert hat zu der Zeit, die ist mir dann hinterhergelaufen und hat mir gesagt, ja Corinna, weißt du, warum ich dich nicht einlade? Weil du immer, wenn ich mal in die Gruppe geschrieben oder wenn ich dir geschrieben habe, ja, ich bin hier und da, hast du gefragt, wer ist noch da? Du wolltest immer, ich war nie genug. Oder ich und meine Freundin war nie genug, sondern du wolltest immer, dass alle dabei sind. Und deswegen frage ich dich nicht mehr. Und das ist so hängen geblieben bei mir. Das war so verletzend, was aber super, also es hat mich ja nicht, sie war ja nicht verletzend, sondern es hat mich so getroffen, dass es echt ein Riesenpunkt in meinem Leben war. Und es ist krass, dass ich das gerade so erzähle. Das ist voll spannend, weil muss ich ihr später mal sagen. Sie ist mittlerweile eine meiner engsten Freundinnen. Es ist wirklich so spannend, was sich seitdem in meinen Freundschaften getan hat. Also ich habe mittlerweile so wahnsinnig tiefe und echte Freundschaften. Dafür könnte ich jeden Tag weinen. Also aus Berührung heraus, aus ja, Rührung, aus Dankbarkeit. Und alles hat eben damit angefangen, dass ich wirklich dann auch mal meinen Wert irgendwie im Schauspiel, also in dem Studium, wir haben uns so viel mit unseren Emotionen beschäftigt. Ich habe plötzlich gesehen, was da noch ist, abgesehen von den ganzen Labels und Zertifikaten, die ich immer jedem ins Gesicht gedrückt habe, wenn er mich kennengelernt hat. Und ja, gemerkt, was ich noch bin oder was ich auch nicht bin und was ich auch gar nicht sein muss und dass ich alles sein kann. Und das hat so dann angefangen, mein drittes Auge zu öffnen, sozusagen meine Intuition. Und mittlerweile bin ich immer noch sehr radikal in meinen Entscheidungen. Ich bin auch Skorpion, also ich bin ja so ein kleiner Astrofreak und Skorpione sind total extrem. Und ich würde auch nicht sagen, dass das Verhalten sein sollte, was jeder sich jetzt aneignen muss, sondern das ist von Natur aus auch bei mir der Fall, dass ich sehr, sehr extrem bin und radikal. Hat auch seine Nachteile. Also muss ich ganz ehrlich sagen, es ist da. Ich habe auch schon einige Male gedacht, so, boah, warum hast du das jetzt gemacht? ja, und
vielleicht hast du noch einen Akzendenten, der nicht ganz so extrem ist. Das gleicht ja manchmal noch ein bisschen aus.
Zwilling.
Wenn du das weißt, zufällig.
Klar. Hast du? Das ist das Erste, was ich über jeden wissen will. Ja, Zwilling.
Ah, okay.
Ja, und okay. Das Zwillingsverhalten ist witzigerweise das, was ich früher eher an den Tag gelegt habe. Und mittlerweile ist es eher der Skorpion und wo ich jetzt auch mehr an meinem eigenen Kern dran bin und gar nicht mehr so viel nach außen geben muss.
Liebe Zuhörer, es war so spannend bisher. Und wenn ihr nicht verpassen wollt, wie es mit Corinna dann weiterging, wie sie zum Beispiel ganz plötzlich nach Bali zog, um dort für Robert Gladitz zu arbeiten, solltest du morgen, also Mittwoch, wieder reinhören. Denn dann geht der zweite Teil des Interviews mit Corinna online. Wenn du Teil 2 des Interviews und auch sonst keine Episode mehr verpassen möchtest, abonniere gerne den Podcast. Alle bisher erwähnten Bücher findest du in den Shownotes zusammen mit den Links zu Corinnas Facebook- und Instagram-Profil und ihren Events für Frauen. Vielen Dank fürs Reinhören und dir noch einen wunderschönen Tag.